Freitag, der 26. Dezember 2025. Mein Name ist Romy Arndt und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Kontrafunk aktuell. Wir werden in dieser Sendung unserer Reihe Was ist konservativ fortsetzen. Diesmal mit dem Herausgeber der Achse des Guten, Fabian Nicolai. Dann schauen wir nach Syrien und beschäftigen uns mit der Situation der Christen dort zu Weihnachten in diesem Jahr. Dazu begrüße ich den Pfarrer Peter Fuchs, Geschäftsführer von Christian Solidarity International in Deutschland. Mit meinem Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon spreche ich über die MAGA-Bewegung von Donald Trump in den USA. Denn die ist durch einen Streit um die Israel-Politik gerade tief gespalten. Und das kurz bevor ein wichtiges Wahljahr in den USA beginnt. Im Kommentar des Tages von Alexander Meschnick geht es um den Preis, den Deutschland zahlt für die Nibelungentreue seines Kanzlers zur Ukraine. Das sind unsere Themen heute. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell zu Weihnachten. Wir haben uns für diese Weihnachtszeit vorgenommen, den Konservatismus zu erkunden. Wir wollen in Gesprächen herausfinden, was konservativ zu sein bedeutet heutzutage und überhaupt. Und dazu haben wir uns ausgewiesene Stimmen des Konservatismus zum Gespräch eingeladen. Heute Fabian Nicolai, Herausgeber des Webblogs Achse des Guten. Guten Tag, Herr Nicolai.
Guten Tag. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Aber ich muss Ihnen im Prinzip schon mal widersprechen.
Ja?
Ich zähle mich nicht zu einem Vertreter des Konservatismus. Also ich kenne mich gut damit aus, weil ich natürlich in dieser Bubble zu Hause bin. Aber ich zähle mich eigentlich, und das kann man bei uns ja auch nachlesen, wir sind der Aufklärung verpflichtet. Also wenn man das geschichtlich sieht, ist die Aufklärung ja auch als Gegner des Konservatismus aufgetreten und die ersten Vertreter des Konservatismus haben sich gegen die Aufklärung ausgesprochen, genauso wie gegen den Absolutismus. Also insofern müsste ich mich jetzt entscheiden. Es gibt natürlich gute Gründe, dass sie trotzdem recht haben.
Konservativ, darüber wollen wir reden. Welche Bedeutung hat dieser Begriff in Ihrem Leben?
Eigentlich zunächst mal gar keiner. Weil ich natürlich in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, wo Konservative eher das Althergebrachte gepflegt haben. Und meine Großeltern, die haben dann zum blauen Bock geguckt und haben Kerbeumzüge mitgemacht. Also das hat man so ein bisschen belustigt zur Kenntnis genommen. Aber was wirklich dynamisch war für uns als Jugendliche, war ja alles andere als konservativ. Ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, da gab's Punk, New Wave und ein Hedonismus, der ja daraus bestand, dass man unter der Gefahr des Kalten Krieges und atomarer Bedrohung natürlich gedacht hat, okay, jetzt mache ich einen drauf, solange ich es noch kann. Und da wurden solche Konservativen eher belächelt. Und das war natürlich auch so der Eifer der Jugend. Ich war natürlich grün eingestellt und eher links, aber das war nicht als feindliche Haltung gegen Konservative gemeint, sondern weil ich gesehen habe, wie die Umwelt verschmutzt war und wie Arten verschwanden. Und für mich war das eine wirkliche Herausforderung, mich dafür einzusetzen. Insofern hat mein Lebensweg mich dann ja auch zur Mathe-Magazin Natur gebracht, wo ich mich mit diesen Themen beschäftigen konnte als Artdirektor. Und insofern war ich grün, aber ich muss dazu sagen, ich hatte immer den Zweifel, ob das rigide Vorgehen von Linken und Grünen wirklich eine Berechtigung hat. Das hat mich immer gestört. Meine Eltern haben auch immer gesagt, traue keinem, der regiert, sei skeptisch. Und das ist mir bis heute geblieben. Insofern ist konservativ für mich nicht negativ. besetzt. Ganz im Gegenteil, mittlerweile ist es so, dass Konservative natürlich in ihrem Wunsch, Dinge zu erhalten und daraus zu lernen, sind mir da viel genehmer. Denn so etwas wie die Energiewende oder auch selbst die hauruckartige Abkehr von Atomkraftwerken nach Fukushima durch Angela Merkel, so etwas würde einem echten Konservativen nicht einfallen. Der würde erstmal gucken, was ist der Nutzen, was ist der Schaden. Und das ist leider in einer Gesellschaft, die sich so als progressiv empfindet, dass sie alles im Hauruck-Verfahren entscheidet, kann der Konservative eigentlich überhaupt nichts mit anfangen. Insofern bin ich dann schon auch konservativ.
Die meisten Menschen waren ja wohl in ihrer Jugend links und entdecken das Konservative, wenn sie es entdecken, erst später für sich. Sie haben gesagt, Sie waren also grün und haben die Grünen als einstige Friedenspartei und als Partei, die für die Bewahrung der Natur gekämpft hat, ja auch ihre Entwicklung hinter sich. Würden Sie heute noch sagen, dass die Grünen sich für die Erhaltung der Natur einsetzen?
Nein, würde ich nicht sagen. Das ist eine Klientelpolitik, die sie betreiben. Ich könnte jetzt irre viele Beispiele dafür bringen. Also es ist auf jeden Fall eine Partei der Besserverdienenden. Und eigentlich sind die Grünen nicht progressiv, sondern sie sind sogar reaktionär. Man muss also Konservative immer davor in Schutz nehmen, also die Unterscheidbarkeit zwischen Reaktionären und Konservativen immer schön hervorheben. Also Konservative sind immer kompromissbereit, sie sind lernfähig. Und alles, was ideologisch ist und reaktionär ideologisch, und dafür halte ich die grüne Gesinnung, ist eben rückwärtsgewandt. Also wenn Grüne die Kreislaufwirtschaft propagieren, dann sind sie reaktionär, sie sind rückwärtsgewandt.
Was ist für Sie heute der Kern des Konservatismus? Also warum braucht es ihn in der Gesellschaft?
Also dem Konservatismus hängt ja an, dass er immer geschichtlich betrachtet wird. Ja, also das ist ein absoluter Irrtum in der Beurteilung des Konservatismus, weil im Gegensatz zum Liberalismus oder auch zum Sozialismus, also zu philosophisch stark untermauerten Denksystemen und Weltbildern, ist der Konservatismus keine Denkrichtung, die ideologisch festgelegt wäre oder philosophisch irgendwie breit erklärt würde. Es ist immer eine Entwicklung der Zeit. Also Konservative entwickeln sich mit der Zeit und mit dem Zeitgeist und versuchen darauf zu reagieren. Insofern ist der heutige Konservatismus ja schon relativ fortschrittlich. Also sie sind ja nicht fortschrittfeindlich. Nehmen wir mal ein Thema, zum Beispiel Klimawandel. Wenn die CDU wirklich eine konservative Partei wäre, dann würde sie mit viel mehr Bedacht darauf antworten. Also wenn es tatsächlich so ist, dass man wissenschaftlich feststellen kann, dass ein menschengemachter Klimawandel rückabzuwickeln ist oder aufzuhalten ist, dann würden Konservative sagen, ja, da machen wir mit, es ist ein lohnendes Thema, um das wir uns kümmern müssen. Aber ein richtiger Konservativer würde erstmal Beweisführung, Diskurs durchmachen, wissenschaftlich sich nicht an der Nase rumführen lassen. Und leider ist das nicht der Fall. Also die CDU lässt sich am Gängelband lang führen und das ist natürlich schade, weil Konservative kommen ja so gar nicht zur Geltung mehr. Also in einer CDU, die sich bevormunden lässt und so Angst davor hat, wirklich konservative Werte zu begreifen. Also abgesehen davon, dass ich natürlich konservative Haltung immer auch in irgendeiner Weise auf die Religion bezieht, also auf das christliche Weltbild oder wie auch immer. Das ist ja alles verloren gegangen. So, und jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen. Konservative sind an pragmatischen und vernünftigen Lösungen interessiert. Und mir erscheint das so, als ob diese betriebliche Vernunft der Bundesrepublik verloren gegangen ist.
Sie sind Herausgeber der Achse des Guten. Wie würden Sie Ihr Arbeitsumfeld dort beschreiben? Sind dort viele Konservative versammelt und arbeiten zusammen oder gibt es da ganz große Unterschiede?
Teils, teils. Also ja, es gibt Konservative im klassischen Sinn, religiös. Ich sag mal, ich habe christlich motivierte, sehr angenehme Menschen. Und dann gibt es wieder Altlinke, die über den eigenen Erfahrungshorizont, über die Erfahrung von Cancel Culture am eigenen Leib und über Diffamierung irgendwie konservativ geworden sind, aber das sind für mich keine wirklichen Konservativen. Ich bin's ja auch eigentlich nicht. Ach gut, ist ja eigentlich eine Versammlung von mehr oder weniger altlinken Autoren, die irgendwann gemerkt haben, dass das, was sie mal früher vertreten haben, dazu führt, dass die Gesellschaft hohl dreht. Also gibt's ja einige bei uns.
Sie sagen von sich selbst, Sie sind eigentlich nicht konservativ. Ich spüre aber, wenn Sie über Konservative und Konservatismus reden, eine hohe Wertschätzung und eine hohe, fast Bewunderung. Kann man das so sagen?
Ja, das stimmt. Ich bin ein Vertreter klarer Vernunft, die individuell verursacht ist. Ich glaube an die Selbstmächtigkeit jedes einzelnen Menschen, an die Verantwortungsfähigkeit jedes einzelnen Menschen und ich glaube nicht an den Staat. Ein Konservativer hätte gerne einen Staat, der die Ordnung herstellt und so weiter. Das nur mal so nebenbei. Ich kann mit so Ordnungsprinzipien, die dazu führen, dass ein Staat aufgebläht wird, kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber ich bewundere oder ich respektiere Konservative deswegen, weil sie unheimlich gute Demokraten sind und weil sie fair sind und weil sie zuhören. Und ich merke, dass eben viele linke, grüne Hitzköpfe überhaupt nicht zuhören wollen und lieber diffamieren, bevor überhaupt nur ein Argument sozusagen getauscht wird. Ja, und das ist etwas, was Konservativen nicht einfallen würde. Die hören immer zu und sie sind fair.
Sie haben vorhin erzählt, was Sie früher beruflich gemacht haben, wo Sie also beruflich eigentlich herkommen. Wie kamen Sie zur Achse des Guten?
Ja, ich habe Ende der 80er Jahre, nach der Wende direkt, habe ich Dirk Maxeiner kennengelernt. Er war mein Chefredakteur bei der Natur. Und diese Genese über diese Jahre auch zu sehen, wie grüne Weltbilder sich plötzlich in etwas verwandelt haben, was bedrohlich werden kann, die haben wir ja parallel miteinander gemacht. Und insofern war auch die Gründung der Achse, passierte ja quasi direkt neben meinem Stuhl sozusagen nach dem Attentat auf das World Trade Center, haben sich da ja einige meiner Freunde und Kollegen zusammengetan, unter anderem ja auch Burkhard Müller-Ulrich und Michael Miersch, Dirk Maxeiner und Henrik M. Broder und auch viele andere. Ich war da erstmal nicht dabei, weil ich sozusagen mit meiner eigenen Agentur unterwegs war und sich dann auch die Wege ein bisschen trennten, weil ich für den WWF noch gearbeitet habe und so weiter. Aber wir waren immer in Kontakt und das hat natürlich zusammengeschweißt. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt ist die Zeit zu probieren, dass man aus so einem Bettkantenprojekt sozusagen, das war die Achse ja damals noch, dass man daraus vielleicht auch ein monetär sinnvolles Unternehmen macht. Und da bin ich dann ins Spiel geraten.
Wir sehen heute in Deutschland und in der EU überall Anzeichen eines aufkeimenden und sich entwickelnden Autoritarismus oder auch Totalitarismus. Sie haben kürzlich in einem Text auf achgut.com geschrieben, leise und lange flach fängt Totalitarismus an, eine exponentielle Kurve. Das kann wohl jeder bestätigen, der die vergangenen 6 Jahre nicht im Koma verbracht hat. In welchem Verhältnis steht für Sie der Konservatismus zu dieser Entwicklung?
Naja, zur Zeit, ich finde, man muss leider dem Konservatismus zuschreiben, dass er ziemlich schnarchnasig mit dieser Entwicklung umgegangen ist und auch einen relativ offensichtlichen Opportunismus gepflegt hat, weil er eben viel zu lange dachte, dass davon keine Gefahr ausgeht. Langsam müssten alle wissen, die noch irgendwelche Werte vertreten, die man als konservativ bezeichnen will. Zum Beispiel also ganz einfache 2 Werte, bürgerliche Freiheit und Privateigentum. Da müssten Konservative doch längst gemerkt haben, dass diese beiden Qualitätsmerkmale einer demokratischen Gesellschaft abhanden gehen. Und dass das nicht angegangen wird, das hat natürlich auch opportune Gründe, weil die CDU sich neben ihrer eigenen Verpflichtung zur Brandmauer zum Büttel der SPD gemacht hat. Und das lähmt natürlich jeglichen Einfluss bürgerlicher Werte in Deutschland. Solange die CDU sich ihrer eigenen Werte nicht mehr bewusst ist oder dafür einsteht, kann das auch nicht zum Besseren werden.
Wo sehen Sie heute die wichtigsten Themen für Konservative in Deutschland?
Naja, also ich rede jetzt nicht als Konservativer, sondern als jemand, der das beobachtet. Also Sie sollten sich um Ihre Religiosität mal kümmern. Sie sollten den Staatskirchen mal in den Hintern treten. Also die Amtskirchen sind wirklich ein Ausbund von politischer Vorfeldorganisation geworden. Ja, also die machen ja gar nichts mehr Religiöses. Ja, das ist ja alles nur noch Bemäntelung. Die Liturgie ist nur noch eine Hülle für Agitation. Das heißt, Konservative sollten einfach mal dafür einstehen, dass Religion etwas mit Gott und mit christlicher Gesinnung zu tun hat. Das wäre meine erste Empfehlung. Ich persönlich habe mich von der protestantischen Kirche, in der ich noch immer bin, völlig entfremdet und weiß auch genau warum. Nicht, weil ich plötzlich von Jesus oder Gott abgekommen wäre, sondern weil diese Leute da eine Agenda haben. Und ich möchte diese Agenda eigentlich nicht in der Kirche noch haben. Ich habe die schon in der Gesellschaft genug. Das ist das eine. Das andere, Konservative sollten sich einfach darüber im Klaren sein, dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich linken Ideologien und Weltbildern anzudienen. Man wird es ihnen nicht danken. Und das ist doch jetzt auch schon sichtbar. Also sobald Friedrich Merz etwas tut, was der linken Seite nicht gefällt, wird er als Nazi diffamiert und die Omas gegen rechts stehen vor der CDU-Parteizentrale. Ja, das ist doch ganz klar. Das heißt, man verlangt von ihm Gehorsam und er springt über jedes Stöckchen, was man ihm hinhält.
In Ihren Texten merkt man, Sie denken stark in Bildern. Welches Bild entsteht in Ihrem Kopf, wenn Sie über Konservatismus nachdenken?
Ich habe kein konsistentes Bild von Konservativen. Also Konservative können ja aus jeder Ecke kommen. Es gibt ein konservatives Kunstverständnis, ein Verhältnis zur Religion, das konservativ ist. Und so, für mich sind Konservative eher so feine, gut angezogene Bürger mit Bildung, die sich um ihr Land nicht schämen, die einfach ein gutes Verhältnis zur Natur haben und die keine Angst vor der Zukunft haben.
In unserer Weihnachtsreihe zur Frage, was ist konservativ, sprach ich mit Fabian Nicolai, Herausgeber der Achse des Guten. Herr Nicolai, danke schön für das Gespräch und noch ein frohes Weihnachtsfest für Sie.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch und natürlich auch allen Zuhörern.
Liebe Hörer, ich hoffe, Sie hatten bisher ein friedvolles und rundum schönes Weihnachtsfest. Die kleineren oder größeren Wünsche wurden erfüllt, die Familie hat sich vertragen und der Weihnachtsbraten war auch gelungen. In Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist Weihnachten für die meisten sicher ein Fest der Freude und es findet in Sicherheit statt. Das ist aber nicht überall so und deshalb schauen wir heute am zweiten Weihnachtstag mal nach Syrien. Auch dort leben Christen und auch sie feiern Weihnachten. Unter welchen Umständen, das erfahren wir jetzt von Pfarrer Peter Fuchs. Er ist Geschäftsführer von Christian Solidarity International, CSI, in Deutschland. Guten Tag, Herr Fuchs, und frohe Weihnachten.
Auch Ihnen ein schönes Weihnachtsfest.
Herr Fuchs, Christen in Syrien haben eine sehr lange Tradition. Wie groß war die Gemeinschaft der Christen dort vor dem Bürgerkrieg und wie groß ist sie heute?
2011 lebten ungefähr 2 Millionen Christen in Syrien. Das waren mehr als 10% der Bevölkerung. Heute geht man davon aus, dass noch 300.000 Christen in Syrien leben. Die Zahlen sind natürlich schwer überprüfbar, aber ich denke, je niedriger man die Zahl ansetzt, umso realistischer ist die Situation abgebildet.
Langzeitherrscher Bashar al-Assad war ein grausamer Diktator, aber die religiösen Minderheiten, die waren unter seiner Herrschaft geschützt, sicher auch, weil er selbst ja einer dieser Minderheiten angehörte. Was wissen Sie über die Situation der Minderheiten damals in dieser Zeit unter Bashar al-Assad?
Natürlich war unter dem Assad-Regime sehr, sehr viel Kriminalität, Staatsterror, so kann man auch sagen. Aber natürlich gab es auch sehr viele positive Dinge in Bezug auf die Religionsfreiheit, denn gerade die Religionsfreiheit wurde in Syrien immer hochgehalten und so waren die Weihnachtsfeierlichkeiten in Syrien ganz besonders groß. Nicht nur, dass die Städte alle mit Christbäumen geschmückt waren, das ganze Stadtviertel von Damaskus in weihnachtlichen Lichtern aufgeleuchtet sind und die Weihnachtsfeiern auf den Straßen stattfanden. Es kamen auch Minister, um die christlichen religiösen Führer des Landes an Weihnachten zu begrüßen, ihren Gemeinschaften die Weihnachtsgrüße des Präsidenten zu überbringen. Das war, wenn man so will, im alten Regime Syriens Normalität, Weihnachten groß zu feiern.
Vor gut einem Jahr, Anfang Dezember 2024, wurde Bashar al-Assad gestürzt. Seitdem gibt es in der Hauptstadt Damaskus eine Übergangsregierung mit einem ehemaligen Islamisten an der Spitze. Wie hat sich die Situation für die Christen im Land seitdem verändert?
Die Situation der Christen in Syrien ist weiterhin extrem angespannt und schwierig. Also man muss derzeit sagen, dass die Christen Syriens wie alle Syrer zu 90% unterhalb der Armutsgrenze leben. Das heißt, diese tägliche Armut macht die Menschen mutlos, macht die Menschen extrem mürbe. Da geht es den Christen wie allen anderen Syrern auch. Dann ist natürlich die Bedrohungslage seitens der Kräfte des neuen Regimes oder seitens Gruppen im Schatten des neuen Regimes weiterhin hoch. Wir haben gesehen dieses Jahr den Angriff auf die St. Elias-Kirche in Damaskus, einen Bombenanschlag mit fast 30 Toten. Jetzt im Moment fürchten viele Christen, dass ihre Weihnachtsfeiern wieder gefährdet sind, eben gerade durch Attentäter, durch Selbstmordattentäter, durch Sabotage. Das zum einen. Dann muss man sagen, ist die Kriminalität in Syrien sehr, sehr stark angewachsen seit dem Sturz des Assad-Regimes. Also ich spreche von der ganz normalen Straßenkriminalität. Es gibt ständig Entführungen, es gibt Überfälle, es gibt Raubmorde. Dann sehen wir auf der anderen Seite, wie Kräfte des neuen Regimes immer wieder Verhaftungen vornehmen. Gerade auch Christen haben große Angst vor Verhaftungen aus dem Nichts, weil irgendwelche Vorwürfe auftauchen. Dann kommen die Sicherheitskräfte des neuen Regimes, nehmen die Leute ohne Anklagepunkte, ohne anwaltliche Verteidigung in Gewahrsam und in Gefängnisse. Wir haben gesehen, gerade im September, als ich in Syrien war, wie ein christlicher Metzger aus dem Tal der Christen verhaftet wurde, in ein Gefängnis kam und dort so sehr gefoltert wurde, dass er starb. Dann haben wir den Fall des Bürgermeisters der christlichen Stadt Sadat, der auch verhaftet wurde, seither ohne anwaltliche Vertretung gefangen gehalten wird. Also auch das macht den Christen Syriens schwer zu schaffen, aber nicht nur den Christen eben, sondern auch anderen Minderheiten, die unter der gleichen Rechtsunsicherheit und unter der gleichen Kriminalität und man kann auch sagen Staatskriminalität leiden.
Sie waren im September das letzte Mal in Syrien und haben dort sehr enge Kontakte hin. Wissen Sie, ob es normale Weihnachtsgottesdienste gibt und gab dieses Jahr? Gibt es noch genügend Kirchengebäude, die intakt sind? Gibt es genügend Pfarrer?
Es ist tatsächlich so, dass derzeit sehr, sehr viele Weihnachtsfeiern in Syrien stattfinden, also die religiösen Feiern, die Gottesdienste finden statt, auch die sozialen Feiern mit Angeboten für Jugendliche, für Familien, wo die Kirchengemeinden diese Familien, Kinder einladen zu organisierten Weihnachtsfeiern, wo die Menschen etwas zu essen bekommen. ein bisschen Freude, Musik, Tanz, auch Spiel in diesem schwierigen Alltag. Und es ist jetzt etwas aufgetreten, was im September, als ich in Syrien war, noch nicht so deutlich war, dass nämlich das syrische Regime Sicherheitskräfte vor die Kirchen stellt. Das ist eine große Verbesserung. Allerdings muss man sagen, dass viele Syrer, also nicht nur Christen, sondern auch andere, diesen neuen Sicherheitsleuten nicht trauen. Erstens, weil sie sagen, die sind schlecht ausgebildet. Zweitens, weil sie sagen, letztendlich sind das doch in irgendeiner Weise Dschihadisten und im Zweifelsfall würden wir uns nicht auf die verlassen können. Und dass das nicht ganz falsch ist, haben wir ja vor ein paar Tagen in Palmyra gesehen, wo ein Mitglied einer syrischen Sicherheitsabteilung des Innenministeriums 3 US-Amerikaner erschossen hat. Das war ein Sicherheitsmann, das war kein Angehöriger des IS. Und so sieht man einfach, wie die Lage im Land nicht unbedingt Vertrauen an die Bürger einflößt.
Sie haben den Fall von Suleiman Khalil erwähnt, des christlichen früheren Bürgermeisters der Stadt Sadat. Er wird ohne Anklage in einem Militärgefängnis festgehalten seit vielen Monaten. Was wissen Sie über diesen Fall? Was wird dem Mann vorgeworfen und wie wird er behandelt im Gefängnis?
Dieser Fall ist sehr beunruhigend, denn dieser Fall hat ja einen langen Hintergrund. Dieser Bürgermeister von Sadat, Suleiman Khalil, hat seinen christlichen Ort Sadat, den ich selber schon besucht habe während des Krieges, wo sehr, sehr viele uralte Kirchen stehen, die in die ersten Jahrhunderte zurückgehen, 2015 vor dem Angriff des IS verteidigt. Und seine Inhaftierung jetzt vor einigen Monaten beruht, so sagen viele Beobachter, eigentlich auf einer Vergeltung. Also man will letztendlich alte Rechnungen jetzt begleichen, indem man diese christliche Führungsperson, die erfolgreich im Kampf gegen den IS war und noch nicht einmal Anhänger des Assad-Regimes war, einfach bestrafen jetzt. Und das trifft natürlich nicht nur die Familie von Suleiman Khalil, aber auch viele Christen in Syrien, weil sie auch hier wieder sehen, wir haben das Gefühl, dass die Justiz gar nicht in einer vernünftigen Weise aktiv wird, sondern dass hier das Recht jetzt des Stärkeren herrscht.
So wie Sie die Situation der Christen in Syrien derzeit beschreiben, klingt das nicht besonders angenehm, um es mal neutral auszudrücken. Wie ist es eigentlich, erwägen die noch verbliebenen Christen auch, das Land zu verlassen oder wollen sie mehrheitlich dableiben?
Was Sie sagen, ist ganz richtig. Die Situation für die Christen in Syrien ist extrem schwer. Und als ich im vergangenen September in Syrien war, wurde das offensichtlich, denn jeder, also buchstäblich jeder in Syrien, jeder Christ will aus dem Land raus. Zum einen aufgrund dieser weiter anhaltenden Armut, auf der anderen Seite natürlich aufgrund dieser schleichenden Islamisierung, die die Christen hier im eigenen Land beobachten, die Studenten beobachten an den Universitäten, die jungen Mädchen beobachten, wenn sie in Städten sind oder christliche Jungs, wenn sie ein Kreuz tragen und dann auf der Straße verprügelt werden. Alle wollen weg und es wollen auch die ganz Alten weg. Es will keiner mehr bleiben, weil sie eben nach diesem langen Krieg, nach den Jahren der Armut, jetzt wieder eine neue Herausforderung haben, nämlich ein Regime, das dschihadistisches Gedankengut hat und eigentlich hin will zu einem islamisch stark geprägten Staat, um es vorsichtig auszudrücken. Und das entspricht nicht dem Mosaik der syrischen Bevölkerung, das ja eben multireligiös ist, multiethnisch, ganz besonders eben die Christen, die schon viele Verwandte im Ausland haben, denken da wesentlich an Auswanderung.
Wie geht es den anderen religiösen Minderheiten in Syrien derzeit?
Sie haben recht, wir können natürlich nicht immer nur von Christen sprechen, sondern wir müssen auch den Blick auf die anderen haben. Das ist ja das, was uns auch im Sinne der christlichen Nächstenliebe ausmacht. Und da sehen wir natürlich, dass gerade die Alawiten massiv bedrängt sind. Alawitische Männer an den Küstengebieten verlassen ihre Häuser gar nicht mehr aus Angst vor Racheaktionen durch die Sicherheitskräfte Al-Sharas. die Alawiten beklagen weiterhin, dass über 2 Dutzend, vielleicht viel mehr noch, Frauen aus ihren Reihen und junge Mädchen verschleppt wurden und ihr Verbleib völlig ungewiss ist. Die Drusen haben gesehen im Sommer massive Angriffe seitens des neuen Regimes. Also die Lage ist unglaublich prekär und obwohl es natürlich eine gewisse Konsolidierung der jetzigen Regierung gibt, insbesondere die Mitglieder der Minderheiten in Syrien das Gefühl, auf einem Pulverfass zu sitzen, das jeden Moment explodieren kann.
Ihre Organisation CSI kritisiert, dass westliche Regierungen und die EU mit der neuen syrischen Führung mit Übergangspräsident al-Sharaa zu pragmatisch umgehen, ihn mit Finanzmitteln unterstützen und dafür zu wenig von ihm verlangen. Was ist damit gemeint?
Christian Solidarity International ist sicher der Meinung, dass der Westen mit al-Sharaa sprechen muss. Das ist ganz normal. Man muss mit dem Gegenüber in Syrien sprechen. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, man muss sich massiv eben für Demokratie und Religionsfreiheit einsetzen. Also während Assad regiert hat, hat man als großes Mantra hier im Westen immer wiederholt, dass Syrien demokratisch sein muss und die Menschenrechte gewährleisten muss. Und man hat das bei Assad nicht gesehen. Jetzt hat man einen geopolitischen Verbündeten in Syrien, der Syrien regiert. Und da habe ich doch das Gefühl, dass insbesondere westliche Regierungen die Augen vor seinen Menschenrechtsverletzungen und auch vor seiner Vergangenheit schließen. Wir sind der Meinung, man muss mit der syrischen Regierung sprechen und man muss auch den Aufbau Syriens vorantreiben, der ja gerade eben durch die westlichen Sanktionen in den letzten Jahren behindert, sogar ganz verboten war. Ich will da nur an den CISA-Akt der US-Amerikaner erinnern, der jetzt Gott sei Dank vor wenigen Tagen durch den US-Kongress gänzlich aufgehoben wurde. Aber ich denke, dass man im Hinblick auf Syrien jetzt nicht von der Forderung nach Religionsfreiheit und Menschenrechten abrücken darf, nur weil der jetzige eben Präsident ein Verbündeter ist.
Über die Situation der Christen und anderer religiöser Minderheiten in Syrien zu Weihnachten sprach ich mit Pfarrer Peter Fuchs, Geschäftsführer von Christian Solidarity International in Deutschland. Herr Fuchs, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen, sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am zweiten Weihnachtstag. 2026 wird in den USA ein Wahljahr sein. Im November stehen Zwischenwahlen zum Kongress und für Gouverneursposten an. Eine wichtige Zeit also und ausgerechnet jetzt lähmt sich die MAGA-Bewegung von Donald Trump selbst. Die Bewegung ist tief gespalten. Das zeigte sich kurz vor Weihnachten beim traditionellen Amerika-Fest der konservativen Studentenbewegung Turning Point USA, die einst der ermordete Trump-Unterstützer Charlie Kirk gegründet und angeführt hatte. Auf offener Bühne in Phoenix, Arizona, beschimpften und befeindeten sich führende Vertreter der Make America Great-Bewegung und es zeigten sich tiefe Gräben. Worum geht es bei dem Streit? Was bedeutet das für die Amtszeit Donald Trumps und darüber hinaus? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kontrafunk-Kollegen und USA-Kenner Colin McMahon. Hallo Colin.
Hallo Romy, frohe Weihnachten.
Colin, die Veranstaltung, die ich erwähnt habe, das Amerika-Fest oder auch M-Fest von Turning Point USA, das ist ja eigentlich ein Event einer Studentenbewegung. Welchen Stellenwert hat dieses Event und diese Studentenbewegung aber auch innerhalb der gesamten MAGA-Bewegung?
Turning Point USA ist eine der wichtigsten Gruppen innerhalb der Trump-Bewegung, angeführt von Charlie Kirk seit 2015, 2016, als er sie gegründet hat, als junger Mann, und hat inzwischen 1 Million Mitglieder. Und das ist doch sehr erstaunlich, wenn man sich die Atmosphäre auf den meisten Universitäten vorstellt, auch deutschen Universitäten, da würde man sich wahrscheinlich schwer tun, 1 Million konservative Studenten zu organisieren. Aber das hat Charlie Kirk in den letzten 10 Jahren geschafft. Und dieser Grabenkampf, der sich jetzt auftut, zeigt auch, wie wichtig seine Rolle gewesen ist als Brückenbauer und als Einheitsfigur, der die jungen Leute da alle bei der Stange hält. Und das ist ja doch einigermaßen besorgniserregend, was jetzt passiert ist.
Um welche Themen hat man denn hauptsächlich gestritten in Phoenix?
Das ging eigentlich um das Thema Israel, das natürlich durch alle Lager geht. Auch in Europa ist das so. Und schon vor der Ermordung von Charlie Kirk, 10. September, ein schwieriges Thema war, aber seitdem immer weiter eskaliert ist. Seit Charlie Kirk erschossen wurde, mutmaßlich durch Tyler Robinson, mehren sich im Internet die Verschwörungstheoretiker, die dahinter ein böses Treiben von Israel oder sogar von Turning Point selber und sogar von der Witwe Erica Kirk sehen. Und das ist das Problem, das sich jetzt auftut.
Nun haben sich in Phoenix führende Leute des Trump-Lagers die Klinke in die Hand gegeben, aber Trump selbst war gar nicht da. Warum nicht?
Trump hat seinen Vice President geschickt, J.D. Vance, der jetzt ja wohl sein Erbe antreten soll und als Kandidat 2028 für das höchste Amt in Amerika gehandelt wird. Aber die All-Stars, die sich dort versammelt haben, waren die Größen der konservativen Bewegung. Deshalb war es so erstaunlich, dass die so vehement aneinander geraten sind.
Ausgelöst und befeuert wird der Streit innerhalb der MAGA-Bewegung von einigen wenigen Figuren. Da wäre zunächst der Moderator Tucker Carlson zu nennen, der ja auch in Europa viele Fans hat. Was treibt ihn an?
Tucker Carlson hat sich schon seit einem Jahr stark nach rechts bewegt. Er hat vor einem Jahr angefangen, zum Beispiel einen Historiker zu interviewen, der mehr oder weniger Hitler entlastet und Winston Churchill die Schuld am Zweiten Weltkrieg gab. Er hat Wladimir Putin ja berühmterweise interviewt, mit einem sehr sanften Interview, keine schwierigen Fragen gestellt, genauso den Präsidenten des Iran und den Premier von Katar, und hat im Laufe von 2025 immer weiter in die israelkritische Linie eingeschlagen. Und viele Leute werfen ihm vor, dass er aus Katar oder aus dem Nahen Osten finanziert wird. Er hat wohl 15 Millionen Startkapital von einem persisch-amerikanischen Investor bekommen und war vor etwa 10 Tagen auf einer Konferenz in Katar, hat dort wieder zum zweiten Mal den Premierminister interviewt. Und Katar ist ja bekannterweise die Heimat der Muslimbruderschaft. Die Al-Wahhab-Moschee steht dort, von der der Salafismus die Welt erobern will. Also Tucker ist durchaus eine kontroverse Figur geworden seitdem und hat nach dem Tod von Charlie Kirk Rechtsradikalen, kann man wirklich sagen, Nicholas Fuentes interviewt, 90 Minuten lang ihm ein sehr wohlwollendes Interview gegeben. Nick Fuentes war mehr oder weniger der Erzfeind von Charlie Kirk, also so einer der Ausgestoßenen des Internets, der nur auf Rumble und in Ecken des Internets existiert hat und dort wirklich als Hitler-Fan sich identifiziert und rassistisch gegen Schwarze und auch sehr schwulenfeindlich und frauenfeindlich agiert. Und das hat ja doch für einige Kopfschmerzen gesorgt auf der rechten Seite in Amerika. Die konservative Heritage Foundation war extrem gespalten, nachdem der Leiter der Heritage Foundation Tucker Carlson in Schutz genommen hatte und viele Spender darauf abgesprungen sind. Also das war eine Radikalisierung, die eigentlich so nicht abzusehen war.
Dann gibt es noch eine schwarze Podcasterin namens Candace Owens, der offenbar keine These zu steil ist, wenn sie ihr neue Follower auf X bringt und Abonnenten auf YouTube. Wer ist diese Candace Owens? Welche Rolle spielt sie?
Candace Owens begann eigentlich als Linke 2015 im Internet unterwegs zu sein, ließ sich aber dann von Donald Trump begeistern 2016 und wurde dann gefeiert, weil schwarze konservative Stimmen immer sehr, sehr wohlwollend aufgenommen werden auf der republikanischen Seite. Und Charlie Kirk hat sich schnell ihrer angenommen. Sie haben 2017 bis 2019 sehr viel zusammengearbeitet. Charlie Kirk hat sie aufgebaut und manche Beobachter denken, dass da vielleicht sogar eine romantische Beziehung im Raum stand, bevor Charlie Kirk seine jetzige Frau Erica geheiratet hat. Also es kann auch sein, dass da irgendeine Art Eifersucht eine Rolle spielt. Aber Candace Owens hat dann Turning Point verlassen und ist zur Sendung von Ben Shapiro gegangen, zum Daily Wire, mit dem sie sich aber 2024 überworfen hat, weil sie immer stärker in die Richtung Israel-Kritik mit deutlich antisemitischem Einschlag und verschwörungstheoretischem Einschlag gegangen ist, über den 11. September quasi als israelische Verschwörung geredet hat, bis Ben Shapiro sie gefeuert hat und sie dann sich selbstständig gemacht hat. Und als selbstständige Podcasterin ist es natürlich sehr wichtig, viele Klicks zu bekommen. Und es herrscht das Gefühl, dass sie jede noch so steile These bedient, um diese Millionen von Followern zu gewinnen, die sie mittlerweile hat. Also sie hat zum Beispiel die Mondlandung in Frage gestellt und das gesamte Raumfahrtprogramm, ob die Menschen überhaupt im Weltraum gewesen seien, weil die Erde ist ja eine Scheibe und das würde gar nicht gehen und solche Dinge. Und auch immer weiter in Richtung Israel-Kritik gegangen ist. Und dann nach der Ermordung von Charlie Kirk schnell angefangen hat, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Erstens, dass der Gouverneur von Utah irgendwie darin verwickelt wäre und dann ganz schnell, dass Israel und der Mossad zusammen mit Ägypten irgendwie und ägyptischen Flugzeugen dahinter stecken würden. Und dann hat sie auch angefangen, Turning Point selber, die Organisation von Charlie Kirk, in Verdacht zu ziehen und sogar die Witwe Erica Kirk sei irgendwie involviert. Das umtänzelt sie, aber schwingt doch immer wieder mit in ihren Posts. Und es kann gut sein, dass da einfach eine verletzte Persönlichkeit da eine Rolle spielt, die eifersüchtig ist auf die Frau von Charlie Kirk. Sie hat wohl ein Treffen gehabt mit der Witwe, eingeleitet von der Moderatorin Megyn Kelly, dass Megyn Kelly als Versöhnungsgipfel feiert, aber wie Erica Kirk das beschrieben hat, war es doch eher ein kühles Treffen mit Anwälten, so bitte hör auf mit diesen Verleumdungen. Und diese Witwe hat alle möglichen Anfeindungen und unglaubliche Verschwörungstheorien da aushalten müssen. Nicht nur hat sie ihren Mann verloren, sondern wird jetzt auch noch zum zweiten Mal zum Opfer gemacht durch Leute wie Candace Owens.
Donald Trump Jr. und Vizepräsident J.D. Vance traten in Phoenix ebenfalls auf und versuchten irgendwie die Wogen zu glätten. Ist ihnen das gelungen?
Sie haben wirklich die Einheit der MAGA-Bewegung beschworen. Donald Trump Jr. sogar mit den Worten, es ist doch egal, was für ein Streit herrscht zwischen Ben Shapiro und Tucker Carlson. Der Feind steht links. Das war so ein bisschen so ein verzweifelter Appell. Aber das Problem ist J.D. Vance. J.D. Vance ist sehr nahe an Tucker Carlson und hat sich bisher geweigert, irgendwas dazu zu sagen, auch zu diesem Interview mit einem rechtsradikalen Holocaust-Leugner. Und das ist der eigentliche Sprengstoff in dieser Auseinandersetzung. Es geht um das Erbe von Donald Trump. Es geht um die Zukunft der Trump-Bewegung und ob J.D. Vance in der Lage ist, die tatsächlich zu führen. Weil viele aus dem traditionellen konservativen Spektrum, auch aus dem konservativen jüdischen Spektrum in Amerika, die ja oft sehr große Spender sind auch, die werden so einen Kandidaten nicht unterstützen. Und es wird schon hinter den Kulissen gemunkelt, ob man nicht einen Gegenkandidat aufstellen sollte zu J.D. Vance. Marco Rubio wurde gehandelt, der eine sehr starke Pro-Israel-Linie vertritt in der Trump-Regierung. Aber Marco Rubio, der Außenminister, hat jetzt klargestellt, dass er nicht gegen J.D. Vance antreten wird. Und jetzt scheint sich die Hoffnung darauf zu richten, dass sich beide arrangieren und dass man ein Ticket mit J.D. Vance an erster Stelle als Präsidentschaftskandidat und Marco Rubio an zweiter Stelle als Kandidat für den Vizepräsidenten aufstellen könnte.
Was sagt denn eigentlich Donald Trump zu dem ganzen Streit in der MAGA-Bewegung?
Der hält sich vornehm zurück. Er hat symbolisch einen großen Hanukkah-Empfang gemacht im Weißen Haus mit starken Vertretern dieses Pro-Israel- und Anti-Tucker-Lagers. Also der Kommentator Mark Levin war dabei, zum Beispiel einer der größten Gegner von Tucker Carlson. Und die Influencer Laura Loomer ist auch eine der stärksten Stimmen in diesem Lager. Aber Trump handelt eher symbolisch, als dass er sich klar dazu äußert. Es kommt sowohl bei ihm wie bei J.D. Vance kommt es ein bisschen so vor, als wenn sie diese rechtsextreme Basis nicht verprellen wollen, als wenn sie sich auch ein bisschen vor ihnen fürchten.
Über den Streit innerhalb der MAGA-Bewegung von Donald Trump sprach ich mit unserem Kontrafunk-Kollegen und USA-Kenner Colin McMahon. Danke, Colin.
Danke, Romy.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Kurz vor Weihnachten hat die EU beschlossen, der Ukraine einen neuen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro zu gewähren. Schon jetzt ist klar, wer diese neue Schuldenlast zu einem großen Teil tragen wird, nämlich der deutsche Steuerzahler. Es ist die konsequente Fortsetzung einer Politik, die Deutschland seit Jahren spaltet, die Bevölkerung finanziell aussaugt und die Wirtschaft ruiniert. Über die Nibelungentreue des deutschen Bundeskanzlers zur Ukraine jetzt ein Kommentar von Alexander Meschnick.
Im März 1909 verteidigte der damalige Reichskanzler Bernhard von Bülow im Reichstag das militärische Bündnis mit der Habsburger Monarchie mit den bekannten Worten: Wir stehen in Nibelungentreue zu Österreich-Ungarn. Dieses Zitat, im Ersten Weltkrieg vielfach wiederholt, wurde zum geflügelten Wort. Es machte den Begriff der Nibelungentreue zur offiziellen Parole des Kaiserreichs und steht heute für eine Bündnistreue in ausweglosen Situationen, für ein Durchhalten buchstäblich bis zum eigenen Untergang. Deutschland folgt in Gestalt von Kanzler Merz diesem historischen Muster in der bedingungslosen Unterstützung der Ukraine. Vor dem EU-Ratstreffen in der vergangenen Woche hatte Merz die Enteignung russischer Vermögenswerte im Ausland ganz zu seiner persönlichen Forderung gemacht und sich schließlich eine Abfuhr eingeholt. Noch einen Tag vor der Entscheidung des EU-Rats, der Ukraine einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro zu geben, hatte Merz noch getönt, russisches Vermögen für die Finanzierung der Ukraine heranzuziehen. Nun sind es am Ende doch wieder deutsche Steuergelder, denn Russland wird, anders als von der EU verkündet, sicher niemals Reparationen an die Ukraine zahlen. Deutschland gehört seit Kriegsbeginn zu den größten Geldgebern. Die Kosten für Militär- und Finanzhilfen, Wiederaufbauzusagen, aber auch für Kriegsflüchtlinge, Unterkunft, Sozialleistungen summieren sich auf jährlich zweistellige Milliardenbeträge, Tendenz steigend. Laut Angaben der Bundesregierung hat Deutschland seit Beginn des Krieges bis Ende September 2025 offiziell etwa 36 Milliarden zivile Hilfe plus 40 Milliarden Euro militärische Unterstützung bereitgestellt bzw. zugesagt. Geld, das nicht in Deutschland für Infrastruktur, Schulen, Digitalisierung oder für Entlastungen der Bürger verwendet werden kann. Die indirekten wirtschaftlichen Schäden wiegen für das Land schwer und sind kaum quantifizierbar. Hohe Energiepreise nach dem Ende günstiger russischer Gaslieferungen, Deindustrialisierung in energieintensiven Branchen wie Chemie oder Stahl, Abwicklung der Autoindustrie, Wettbewerbsnachteile gegenüber den USA und China sowie Reallohnverluste. Alle diese Kosten tauchen nicht direkt auf, treffen aber Unternehmen wie Haushalte gleichermaßen. Die politisch-sozialen Kosten, eine wachsende Spaltung der Gesellschaft und der Vertrauensverlust in die Politik können darüber hinaus gar nicht monetär beziffert werden. Die eigentliche Streitfrage ist also nicht, wie teuer die Unterstützung des Krieges wird, sondern wie lange kann Deutschland diese Kosten noch tragen? Diese Frage beantwortet die deutsche Politik bis heute nicht. Es spricht seit Beginn des Ukraine-Krieges alles dafür, dass in Deutschland eine rationale Abwägung der Kosten und Folgen der eigenen Politik durch ein moralisches Bekenntnis ersetzt wurde. Es gibt weder ein klar formuliertes Kriegsziel noch konkrete Ausstiegsbedingungen. Es werden, ähnlich wie in der Migrationskrise 2015, auch keine Obergrenzen bei den Kosten festgesetzt. Faktisch heißt das, weiter so, egal wie lange es dauert. Dazu kommt eine moralische Erhöhung, die Kritiker mit immer denselben Vorwürfen konfrontiert. Wer zögert, unterstützt den Aggressor Putin oder Frieden ohne Sieg ist Kapitulation. Das sind Dogmen und absolute Kategorien, keine strategischen. Sie schließen eine Folgenabwägung aus, ein klassisches Merkmal der Nibelungentreue, die keine Zweifel oder Kompromisse kennt. Soziale, wirtschaftliche und industrielle Schäden im Land werden als zumutbar oder sekundär behandelt. Kritiker dieser Politik gelten als unsolidarisch oder naiv. Merz hat sich angesichts seiner innerpolitischen Probleme seit seiner Wahl ganz der Außenpolitik verschrieben und hier ist die Ukraine-Politik sein Steckenpferd geworden, das ihm seine eigene Wichtigkeit suggeriert. Im Frühjahr 2025 ließ er die Deutschen wissen: Ich bereite mich mental darauf vor, dass der Krieg lange dauern wird. Ein Frieden zum Preis der Kapitulation der Ukraine kommt für mich nicht in Frage. Und im Bundestag sagt er noch im Dezember 2025, wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist. Diese Aussagen zeigen eine kompromisslose Unterstützung ohne erkennbare Grenzen für die zeitliche Dauer oder den Umfang der Hilfen. Die Wiederholung und Beharrlichkeit der unbedingten Solidarität erzeugen den Eindruck, dass Merz tatsächlich bereit ist, den eingeschlagenen Kurs über einen langen Zeitraum durchzuhalten, unabhängig davon, wie gravierend die Folgen für das eigene Land sind. Auch nach fast 4 Jahren Ukraine-Krieg wird dieser Kurs politisch und medial konstant verteidigt. Nicht als Notmaßnahme, sondern als dauerhafte Verpflichtung. Genau diese Kombination, unbegrenzte Dauer, unbedingte Entschlossenheit, Verzicht auf Kompromisse, entspricht dem Muster der Nibelungentreue. Aus den historischen Erfahrungen der verheerenden Konsequenzen einer solchen Politik wurde die Nibelungentreue im 20. Jahrhundert zu einer negativen Maxime. Eine Bündnis- und Prinzipientreue auch dann, wenn die Lage längst aussichtslos oder selbstschädigend geworden ist. Die Ukraine-Politik Deutschlands, aber auch ganz Europas, weist hier Parallelen auf. Eine stetige Eskalationslogik statt einer Exit-Strategie. Durchhalten als Selbstzweck, aber vor allem auch die Angst vor einem Gesichtsverlust. Denn Nachdenken wird als Schwäche interpretiert. Eine rationale Politik muss aber Interessen und Prinzipien abwägen. Denn wenn Prinzipien absolut gesetzt werden, wird Politik rein ideologisch. Die nun nach dem EU-Gipfel beschlossene neuerliche finanzielle Unterstützung der Ukraine durch die Aufnahme von gigantischen Schulden könnte Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes in den nächsten Jahren teuer zu stehen kommen.
Sie hörten einen Kommentar von Alexander Meschnick. Und das war Kontrafunk aktuell an diesem zweiten Weihnachtstag. Unsere Sendung Der Rechtsstaat klingt heute etwas anders als sonst. Es geht um Brecht und Recht. Wir stellen Ihnen Bertolt Brecht als Dichter, Regisseur, Kläger und Angeklagter in einem unordentlichen Rechtsstaat vor. Ulrich Fischer gibt den literarischen Kommentar, David Brunners liest Originaltexte und zitiert werden musikalische Ausschnitte aus der Dreigroschenoper und dem Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Die Sendung Der Rechtsstaat hören Sie heute um 10 Uhr, um 16 Uhr und um 22 Uhr. Mein Name ist Romy Arndt, Dankeschön fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne weihnachtliche Stunden.